NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon ist Rüdiger Mark und wir haben unter anderem folgende Themen. Die CDU streitet weiter um Kanzlerin Merkels Führungsstil. Westerwelle besucht den Jemen. Der nordirische Regierungschef hat sein Amt niedergelegt, zumindest zeitweise. Und Togos Nationalmannschaft wurde beim Afrika Cup disqualifiziert. Alle reden vom Wetter und wir zunächst heute zumindest auch. Heute nennt man das nämlich Schneechaos. Früher nannte man es Winter. Der hat am Wochenende ganz Norddeutschland in Trab gehalten. Tief Daisy brachte Schneefälle, Verwehungen und eisigen Wind. Heute wurde weiter aufgeräumt und in den meisten Teilen Schleswig-Holsteins, das besonders betroffen war vom Schnee, da läuft der Alltag wieder an. Aus Kiel fasst zusammen Thorsten Philips.
Im Norden und Westen Schleswig-Holsteins sind die Straßen größtenteils wieder frei. Auch im Süden und Osten gibt es kein Verkehrschaos mehr. Nur vereinzelt treten noch Behinderungen auf. Zum Beispiel auf kleineren Straßen im Kreis Segeberg und besonders auf Fehmarn. Die Hauptstraße ist zwar geräumt, aber von Entwarnung auf der Ostseeinsel könne keine Rede sein, so der Bürgermeister Otto-Uwe Schmid.
Sobald man dann in die Kreis- und Gemeindestraßen kommt, diese Straßen gleichen zum Teil wirklich Rodelbahnen. Der Untergrund ist stark Eis. Links und rechts haben sie 1, 2, 3 Meter Türmung und wir sind nur noch am Fahrzeugebergen. Also ich kann das noch keine Entwarnung machen. Ich werde weiter 24-Stunden-Schichten fahren. Wir haben jetzt einsetzenden Schneefall hier auf der Insel. Der Wind klebt wieder auf und die Verwehungen führen dazu, dass alles das, was wir erreicht haben, jetzt vielleicht wieder zunichte gemacht wird.
Mehr als 10 Fahrzeuge stecken im Schnee fest und müssen von den teilweise erschöpften Einsatzkräften geborgen werden. 25 Großfahrzeuge sind deshalb immer noch rund um die Uhr im Einsatz. Räumfahrzeuge, Radlader und Bagger kämpfen sich weiter durch die Schneemassen. Mittlerweile ist Fehmarn aber wieder auf der Schiene erreichbar. Die Züge fahren nach Puttgarden. Insgesamt laufe der Bahnverkehr in Schleswig-Holstein wieder, so Bahnsprecher Egbert Meyer-Lowis.
Verspätungen haben wir kaum noch. Es gibt ein paar Minuten noch mal welche, aber das ist wirklich ein ganz stabiler Fahrplan jetzt.
Problematisch bleibt es in Kiel am Hindenburgufer. Die Straße ist gesperrt. Es besteht die Gefahr, dass sie unterspült wird. Auch die Elbfähre bei Glückstadt fällt bis auf Weiteres aus. Die Deiche an der Ostseeküste hielten, sie wurden aber beschädigt. Starke Schäden sind inzwischen in Lübeck-Travemünde sichtbar geworden. Die Uferanlagen sind nach Angaben von Kurdirektor Uwe Kirchhoff teilweise zerstört.
Wir haben das gerade festgestellt, dass sich Bäume losgelöst haben vom Brotener Ufer, vom Sturm. Und vom Hochwasser und von Wellen. Und die sind dann praktisch wie eine Dampframme hier am Strand langgetrieben und haben dann halt die Seebrücke beschädigt und die anderen Badestege leider auch. Und es liegen ja hier an der Nordermole Strandgegenstände, die normalerweise Höhe Niendorf eigentlich hingehören. Die sind hier angespült worden. Also ist schon beeindruckend, welche Kraft hinter diesem Tief Daisy steckt.
Insgesamt ist der Norden aber nochmal mit einem blauen Auge davongekommen, auch dank der schnellen Einsätze der Feuerwehren, so Holger Bauer vom Landesfeuerwehrverband.
Beispiel Fehmarn, Beispiel Ostholstein, die Wehren dort waren ja am meisten auch gefordert, hat natürlich bewiesen auch mal, dass gerade die Ortsfeuerwehren der Gemeinde Fehmarn dort unverzichtbar sind. In ihren jeweiligen Bereichen haben sie wertvolle Hilfe geleistet und ohne die Feuerwehren hätte es einfach auch nicht funktioniert.
In Niedersachsen übrigens dürfen sich die Kinder auch morgen darüber freuen, dass die Schule ausfällt, im Gegensatz zu denen in Mecklenburg-Vorpommern.
Heute konnten sich die Kinder in Mecklenburg-Vorpommern noch über einen freien Tag freuen. Morgen müssen sie aber wieder die Schulbank drücken. Zu Hause bleiben dürfen nur noch die, deren Schulbus nicht fahren kann, sagte die Sprecherin des Bildungsministeriums Johanna Herrmann.
Das heißt, der Unterricht findet wieder planmäßig statt. Dort aber, wo der öffentliche Nahverkehr nicht gewährleistet werden kann, gilt für betroffene Schülerinnen und Schüler die Schulbefreiung. Das ist unterschiedlich, ob die Busse fahren oder nicht. Das muss man dann vor Ort entscheiden und sehen, wie stellt sich die Lage dar.
Insgesamt hat sich die Lage entspannt. Das liegt auch daran, dass der Wind nicht mehr so scharf bläst. Aber es schneit noch und deshalb kämpfen die Helfer vor allem auf der A20 immer noch gegen die Schneemassen an. Die Ostseeautobahn bleibt Richtung Rostock teilweise gesperrt. Hier haben sich bis zu 4 Meter hohe Schneewehen aufgetürmt. Der Schnee ist inzwischen fest und schwer. Die Fräsen kämpfen sich deshalb nur im Schritttempo durch. Auch auf manchen Nebenstraßen sind die Räumdienste weiterhin im Dauereinsatz. Viele Autos mussten am Wochenende stehen bleiben und werden erst nach und nach aus dem Schnee freigeschaufelt. Kräftig Schneeschaufeln mussten auch die Helfer bei der Bahn. Auf einer Hauptstrecke zwischen Pasewalk und Stralsund sind am Wochenende gleich 3 Züge stecken geblieben. Die IC-Züge von Stralsund nach Berlin wurden deshalb über Rostock umgeleitet und hatten bis zu 2 Stunden Verspätung. An eine erste Schadensbilanz wagt sich noch keiner. Erst muss der Schnee tauen. Aber niemand ist ernsthaft verletzt worden und die Zusammenarbeit der Krisenstäbe in den Landkreisen hat laut Innenministerium gut funktioniert. Und vor allem die Hilfsbereitschaft der Menschen war riesengroß. Bauern haben mit ihren Traktoren Autos aus dem Schnee gezogen und spontan haben manche Anwohner steckengebliebenen Autofahrern auch ein Nachtquartier angeboten.
Aus Schwerin war das Petra Künzer. Der Jahreswechsel, das ist zumindest bei uns in Deutschland meistens eine Zeit, in der nicht so furchtbar viel passiert. Eigentlich ist das auch dieses Jahr so. Uneigentlich aber wird sehr viel geredet in diesen Tagen. Oft übereinander, manchmal miteinander und immer geht es dabei um die Union. Heute also haben Spitzenpolitiker der CDU weiter ihren Streit darüber ausgetragen, ob Kanzlerin Merkel Partei und Land richtig führt und ob sie es denn überhaupt tut. Und dann hat sich Verteidigungsminister zu Guttenberg mit der Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, mit der Bischöfin Margit Kessmann, unterhalten. Die hatte in ihrer Neujahrsansprache den Bundeswehreinsatz in Afghanistan kritisiert. Jetzt haben sich die beiden also getroffen, sie haben miteinander gesprochen und vielleicht wollen sie sogar mal zusammen auf Reisen gehen. Anja Günther.
Möglicherweise kann sich Margot Kessmann bald selbst ein Bild von der Lage in Afghanistan machen. Bundesverteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg hat die EKD-Ratsvorsitzende zu einem gemeinsamen Truppenbesuch am Hindukusch eingeladen. Überhaupt betonten beide Seiten nach dem Treffen heute die Gemeinsamkeiten. Konstruktiv und harmonisch sei das Gespräch gewesen, erklärten Guttenberg und Kessmann. Der evangelische Militärbischof Martin Dutzmann, der ebenfalls an dem Treffen teilnahm, sagte auf NDR Info, der Dialog werde weitergehen, regelmäßig. Christian Dienst, Sprecher im Bundesverteidigungsministerium, sagte, das Thema Afghanistan-Einsatz müsse weiter in der Öffentlichkeit diskutiert werden.
Wir sind um jeden Beitrag, der die gesellschaftliche Diskussion befruchtet und befördert, dankbar.
Die Diskussion wird weitergehen. Schließlich findet in gut zwei Wochen in London die internationale Afghanistan-Konferenz statt. Die Opposition im Bundestag verlangt von der Kanzlerin eine Regierungserklärung vorher. Merkel müsse darlegen, mit welchem Konzept die Bundesregierung in die Afghanistan-Konferenz gehen will. Noch allerdings schweigt die Kanzlerin und CDU-Vorsitzende auch zu anderen Themen wie der Causa Steinbach oder dem Steuerstreit in der schwarz-gelben Koalition. Saarlands Ministerpräsident Peter Müller forderte Merkel auf, in der Koalition wieder für mehr CDU pur zu sorgen. Mehrere CDU-Fraktionschefs aus den Ländern hatten Merkel zuvor in einem Zeitungsbeitrag unter anderem einen zu präsidialen Stil vorgeworfen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière zeigte dafür wenig Verständnis.
Natürlich ist jeder Diskussionsbeitrag über die Linie einer Partei in Ordnung. Aber wenn man es auf diese Weise öffentlich macht, dann führt das eher dazu, dass die Diskussion erstickt wird.
Auch andere Bundesminister stärkten der CDU-Vorsitzenden den Rücken. Verbraucherministerin Ilse Aigner von der CSU sagte, sie empfinde es als angenehm, dass Merkel Konflikte intern kläre und durch Argumente überzeuge, nicht durch Bastardgehabe.
Das Schweigen der Angela Merkel, führen durch Nichtstun. Die CDU streitet über den Führungsstil der Kanzlerin. Und das ist auch das Thema unseres Kommentares von Sabine Henkel.
Berlin bebt. Nein, das ist zu viel gesagt. Die CDU brodelt. Behutsam noch, aber sie kommt in Schwung. Angela Merkel bringt sie auf. Womit? Mit Nichtstun. Die Koalition hinkt, die Partei sieht ihre Stammwähler nicht mehr. Und Merkel? Sie schaut zu. Mutlos, vielleicht formlos, ganz bestimmt. Die Kanzlerin und Parteichefin scheint sich in politischer Quarantäne zu befinden. Heute hat sie auf einer Veranstaltung der UNO über die biologische Vielfalt geredet. Merkel befürchtet ein dramatisches Artensterben. Ein Schicksal, welches dem Magenbrüterfrosch schon widerfahren ist. Immerhin wissen wir jetzt, was die Kanzlerin bewegt. Ansonsten wissen wir wenig über sie und vor allem wissen wir nichts über ihre Ideen, Wünsche und Pläne für uns, für dieses Land. Daher wird ihr zu Recht statt der Richtlinienkompetenz immer häufiger eine Nichtlinienkompetenz vorgeworfen. Ob Afghanistan, Steuerpolitik, Gesundheitsfragen, Merkel gibt ihrer Regierung keine Richtlinie vor. Gut, kein Konzept muss man auch erstmal haben. Das hat in der Form noch niemand im Kanzleramt geschafft. Allerdings manövriert sich Merkel mit ihrer Konzeptlosigkeit langsam in die Ausweglosigkeit. Das hat jetzt auch ihre eigene Partei bemerkt. Noch sind es nur die Hinterbänkler, die Merkel attackieren. Doch wie lange noch? Wie lange noch hält das Kabinett die Füße still und preist in der Öffentlichkeit den Führungsstil der Regierungschefin? Guido Westerwelle und seine Jappi-FDP sind außer Rand und Band, vergessen vor lauter Begeisterung über ihre Regierungsbeteiligung, dass sie die kleine Kraft in der Koalition sind. Und Horst Seehofer mit seiner schrumpfenden CSU versucht sich durch Klientelpolitik von der Regionalpartei wieder zur alten Größe aufzupumpen. Alles das ist unerträglich. Angela Merkel muss Einhalt gebieten. Nicht laut, nicht durch ein Machtwort, das hat noch nie geholfen. Sie muss stattdessen klare Linien vorgeben. Wie weiter in Afghanistan? Das ist nicht nur Sache des Verteidigungsministers. Die Regierungschefin ist gefragt. Sie muss nicht festlegen, wie viele Soldaten sie in Afghanistan mit welcher Ausrüstung einsetzen will. Sie sollte aber vorgeben, wie lange dort noch deutsche Truppen stationiert sein sollen und wie sie sich eine Abzugsstrategie vorstellt, wann auch immer. Das gilt auch für andere umstrittene Fragen. Steuern senken, ja oder nein und wann? Glaubt Merkel eigentlich selbst an Wachstum durch Steuersenkung? Das alles überzeugend darzustellen wäre hilfreich. Für die Wähler, für Merkel und für die Konservativen in der CDU, die sich offenbar auf der roten Liste sehen, als vom Aussterben bedrohte Spezies in der modernisierten Merkel-Partei.
Das war ein Kommentar von Sabine Henkel im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Es wird viel geredet über Afghanistan, das haben Sie eben gerade gehört, aber nicht so viel mit Afghanistan. Mit einem Land kann man schlecht reden, mit seinen Bewohnern allerdings schon. Und die ticken vielleicht ganz anders, wie sich deutsche Journalisten, amerikanische Politiker oder westliche Hilfsorganisationen sich das so vorstellen. Deswegen hat der Westdeutsche Rundfunk für die ARD in einer internationalen Kooperation in Afghanistan eine ausführliche Meinungsumfrage durchgeführt. Und siehe da, eine Mehrheit der Afghanen sieht durchaus optimistisch in die eigene Zukunft. Die Ergebnisse fasst Arndt Heinze zusammen.
Auf den ersten Blick wirken die Zahlen fast zu schön, um wahr zu sein. Trotz anhaltender Gewalt, Armut und Korruption blickt erstmals seit Jahren wieder eine große Mehrheit der Afghanen optimistisch in die Zukunft. In der neuen Umfrage von ARD und den Partnern ABC und BBC sagen 70% der Befragten, ihr Land sei auf dem richtigen Weg. Das ist ein Anstieg um 30% gegenüber der letzten Umfrage vor einem Jahr. Dieser Optimismus passt so gar nicht zur Wahrnehmung in den USA und Europa, wo derzeit nur wenige eine gute Entwicklung am Hindukusch sehen. Doch die ausführlichen Interviews mit über 1500 Afghanen liefern mindestens drei Gründe für einen Stimmungsumschwung. Da ist der Blick auf die zurückliegenden Präsidentschaftswahlen. Während sich die Aufmerksamkeit im Ausland ganz auf die massiven Wahlfälschungen konzentrierte, sind die Afghanen vor allem froh, dass der von Gewalt und Einschüchterungen begleitete Wahlprozess überhaupt zu einem Abschluss ohne Bürgerkrieg gefunden hat. Drei Viertel der Befragten sind deshalb mit dem Wahlausgang zufrieden, auch wenn nur wenige meinen, dass es bei den Wahlen mit ehrlichen Mitteln zugegangen ist. Ein zweiter Faktor ergibt sich aus einigen spürbaren Verbesserungen im Alltag. In vielen Gegenden fließt der Strom wieder, das hilft in vielen kleinen Werkstätten, schafft Jobs und führt dazu, dass deutlich mehr Afghanen ihre wirtschaftlichen Perspektiven insgesamt positiver bewerten. Und schließlich wächst auch im Krieg mit den Taliban und anderen Aufständischen die Hoffnung auf ein Ende der Gewalt. Sah es vor einem Jahr noch so aus, als würden die Taliban deutlich stärker, so hat sich die Wahrnehmung heute umgekehrt. All das macht die ausländischen Truppen im Lande nicht beliebter. Noch immer geben 4 von 10 Afghanen den USA und NATO negative Noten für ihr Engagement im Lande. Immerhin wird aber das Bemühen wahrgenommen, zivile Opfer zunehmend zu vermeiden und die neue Strategie von US-Präsident Obama findet überraschend breite Zustimmung. Und dann gibt es gegen den positiven Trend der Umfrage doch einen großen Verlierer und das ist Deutschland, das in der Vergangenheit immer herausragend gute Werte bekam. Ausgerechnet in den Einsatzprovinzen der Bundeswehr im Norden und Nordosten sind die Sympathiewerte für Deutschland um 11 Punkte auf 63% zurückgegangen, während sich die Zahl der Menschen mit einem negativen Bild von Deutschland mit nun 31% mehr als verdoppelt hat.
3 Stunden, das sind wahrlich nicht viel für einen Staatsbesuch. Der Abstecher von Außenminister Guido Westerwelle in den Jemen heute sollte wohl nicht dazu dienen, der Regierung des ärmsten arabischen Landes seine Aufwartung zu machen. Für mehr als eine Tasse Tee ist in weniger als einem Tag auch dort keine Zeit. Seit Jahren finden Kämpfer rund um die Al-Qaida im Jemen Unterschlupf und Zuflucht. Das hat bis vor ein paar Wochen niemanden außerhalb der Region und der Geheimdienste so richtig interessiert. Dann hat aber an Weihnachten ein Nigerianer versucht, einen Anschlag auf ein US-amerikanisches Flugzeug zu verüben. Der Mann war im Jemen trainiert worden und jetzt ist die halbe Welt alarmiert. Das war wohl der Grund, warum Guido Westerwelle so überraschend in der Hauptstadt Sanaa auftauchte, der Regierung klarmachen, dass sie ein Problem hat und es nicht mit militärischer Gewalt lösen kann. Unser Korrespondent Ulrich Leithold hat Westerwelle begleitet und noch aus der Hauptstadt Sanaa diesen Bericht geschickt. Wir bitten deswegen, die Tonqualität zu entschuldigen.
Gleich in zweierlei Hinsicht war Westerwelles Abstecher nach Sanaa eine Überraschung. Zum einen der Besuch an sich, zum anderen eine gute Nachricht von den seit 7 Monaten im Jemen entführten Deutschen. Nach seinem Gespräch mit Präsident Saleh berichtete der Außenminister in einer für Geiselnahmen ungewohnten Offenheit über das Schicksal der 5-köpfigen Familie aus Sachsen.
Es ist so, dass der Präsident mir geschildert hat, dass er sehr neue Informationen hat, dass man davon ausginge, den Ort des Aufenthalts unserer deutschen Staatsbürger zu kennen. Ich kann das nicht derzeit mit eigenen Erkenntnissen bewerten. Wenn dem so sein sollte, dann ist das ein hoffnungsvolles Zeichen und eine hoffnungsvolle Nachricht, dass alles getan wird, damit unsere Landsleute unversehrt freikommen können und zu ihren Angehörigen zurückkehren können.
Eigentlicher Anlass für den 3-Stunden-Trip in den Jemen aber war die kritische Lage des Landes, die spätestens mit dem vereitelten Flugzeuganschlag von Detroit internationale Befürchtungen auslöst, das Land könne eine neue Al-Qaida-Basis werden. Westerwelle hatte auf allen 4 Stationen seiner Reise in der Türkei, Saudi-Arabien, Katar und den Emiraten den Wunsch mit auf den Weg bekommen, Deutschland solle sich für eine Stabilisierung Jemens verwenden, auch und gerade im Interesse seiner Nachbarn. So übermittelte der neue deutsche Außenminister dem jemenitischen Präsidenten eine klare Botschaft.
Wir setzen auf eine politische Lösung und glauben, dass eine militärische Lösung nicht erfolgreich sein kann.
Abgestimmt war dieser Appell mit der EU und den USA. Der Ernst der Lage wird auch daran deutlich, dass der geplanten Afghanistan-Konferenz Ende Januar in London nun ein Jemen-Treffen vorgeschaltet werden soll. Was zeigt, dass die Lage im ärmsten Land der arabischen Halbinsel von der internationalen Gemeinschaft ähnlich brisant eingeschätzt wird wie die am Hindukusch.
Noch einmal Entschuldigung für die Tonqualität. Es war ein Bericht aus Sanaa, der Hauptstadt des Jemen. Streitkultur, das ist eine schöne Sache, wenn man sie hat. Auch mit größtmöglicher journalistischer Objektivität, aber kann man sagen, die linke Partei hat sie nicht. Im Vorstand der linken Partei prügeln und intrigieren die Genossen, dass es eine wahre Freude ist. Zumindest für die, die nicht in der Partei sind. Grob gesagt geht es um die Westlinken rund um Oskar Lafontaine, die sich am Ostlinken Geschäftsführer Dietmar Bartsch reiben, der wiederum aber viele Sympathien bei den Ostlinken besitzt. Heute traf sich die Bundestagsfraktion zu einer ziemlich offenen Klausur. Es wurde eine Art Tribunal. Michael Weidemann hat zugehört.
Über eine Stunde lang mühte sich Gregor Gysi, das Augenmerk wieder auf die politischen Inhalte seiner Partei zu lenken. Der Fraktionschef sprach über den Kampf der Linken gegen die Pläne der Bundesregierung in der Sozialpolitik, betonte ihre Führungsrolle beim Kurswechsel zum Bundeswehreinsatz in Afghanistan und hieb auf die Banker ein, die über 500 erschienenen Parteimitglieder und Journalisten bei der zum Mini-Parteitag umfunktionierten Fraktionsklausur interessierte letztlich aber nur eines. Was sagt Gysi zum Streit zwischen Oskar Lafontaine und Dietmar Bartsch? Der scheidende Co-Parteichef Lothar Bisky hatte die Zielrichtung scheinbar schon vorgegeben, als er die wiederholten Angriffe aus Westlandesverbänden der Partei gegen Bartsch deutlich abkanzelte.
Auch unsere Partei ist von einer Art ideologischer Schweinegrippe befallen worden. Es gab Streit, der nicht immer sachdienlich zu sein schien.
Auch Gysi geißelte in seiner Rede das, so wörtlich, unerträgliche Klima der Denunziation, das die Bartsch-Kritiker geschaffen hätten. In der anschließenden Pressekonferenz wurde dann aber Bartsch von ihm scharf angegriffen. Der Bundesgeschäftsführer habe mit der Weitergabe vertraulicher Informationen an den Spiegel illoyal gehandelt, so Gysi, und
wenn dann erstmal so ein Misstrauen da ist, verstehen Sie, dann sagen andere, wer weiß, vielleicht hat er noch das gesagt, noch jenes gesagt, kann ich ja alle Briefe zeigen, die ich dazu bekommen habe. Und wieder andere, das verstehe ich auch sehr gut, erinnern sich in erster Linie an seine Verdienste. Ich verstehe beides. Aber verantwortliches Handeln bedeutet etwas anderes.
Und dann wurde Gysi direkt. So direkt, dass es nur als Aufforderung an Bartsch verstanden werden konnte, beim Parteitag im Mai nicht wieder als Bundesgeschäftsführer anzutreten.
Man begeht eben manchmal Fehler und da muss man jetzt über eine Lösung nachdenken. Und ich sage noch mal eine ohne Demütigung.
Ein Rücktritt von Bartsch stehe zwar nicht im Raum, so der Fraktionschef, aber
letztlich muss er die Entscheidung selbst treffen.
Die Westlinken, die sich in den vergangenen Tagen und Wochen vehement auf Bartsch eingeschossen hatten, und auch Oskar Lafontaine, dürften damit zufriedengestellt sein. Klaus Ernst, einer der wichtigsten Mitbegründer des linken Vorläufers WASG im alten Bundesgebiet, beschränkte sich in seiner Rede vor den Mitgliedern denn auch auf eher versöhnliche Worte.
Wenn wir an der einen oder anderen Stelle momentan Probleme haben, was das gegenseitige Vertrauen betrifft, in engsten Führungskreisen der Partei, dann ist es unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, dass wir dieses Thema möglichst rasch beenden und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesen Gremien der Partei wiederherstellen.
Wie die mit Bartsch sympathisierenden Ostlandesverbände auf die Rückzugsaufforderung durch Gysi reagieren werden, ist dagegen offen. Noch ist der Streit in der Linken jedenfalls nicht beigelegt.
Sie hat keine Ahnung und sie hat kein Konzept. Das waren noch die milderen Vorwürfe, die auf Catherine Ashton niederprasselten, als bekannt wurde, dass die Briten, die keiner kannte, die erste Außenministerin der Europäischen Union werden soll. Heute musste sie sich den kritischen Fragen der EU-Parlamentarier in Brüssel stellen. Katrin Brandt hat sich die Anhörung angeschaut.
Die britischen Konservativen ließen nicht locker, dass die neue Außenministerin der EU in den 70er Jahren bei der Kampagne gegen atomare Aufrüstung mitgemacht hat, ist für sie offensichtlich schwer auszuhalten. Seitens der britischen Unabhängigkeitspartei verstieg sich William, Earl of Dartmouth, sogar zur Forderung, Catherine Ashton müsse sich bei allen entschuldigen, die sie getäuscht habe. Oder, fragte er, sind Sie die Edith Piaf der Kommission? Nichts, nichts, ich bedauere nichts. Anwürfe dieser Art konnte Außenministerin Catherine Ashton locker kontern. Die Sympathie der übrigen Europaabgeordneten war ihr dabei sicher. Als ich jung war, habe ich demonstriert, weil ich glaubte, wir sollten Atomwaffen abschaffen. Sie können etwas dagegen einwenden, wie ich das getan habe. Sie können nichts dagegen einwenden, was ich erreichen wollte. Atomwaffen abzuschaffen sei heute erklärtes Ziel des US-Präsidenten. Die Weiterverbreitung von Atomwaffen zu stoppen sei eines ihrer wichtigsten Ziele, so die Außenministerin heute in der dreistündigen Anhörung. Sichtlich nervös, aber sehr viel souveräner als noch vor 2 Monaten, parierte die 53-jährige Britin die in schneller Folge abgefeuerten Fragen der Abgeordneten des Europaparlamentes. Bei der wichtigsten allerdings blieb sie auch diesmal vage, bei der Frage nach dem neuen Auswärtigen Dienst der Europäischen Union. Ihn schlagkräftig aufzubauen, sei ihre wichtigste Priorität, so Ashton. Doch ein Konzept, wie viele Menschen gebraucht werden und wie viel Geld das kosten wird, will Ashton erst später vorlegen, sodass die EU-Staaten im April darüber beraten und entscheiden können. Genaueres wollten die Abgeordneten auch über ihre Arbeitsweise wissen. Wie zum Beispiel wolle sie sich gegen die 3 Kollegen in der EU-Kommission durchsetzen, die ebenfalls mit außenpolitisch relevanten Themen zu tun hätten. Wir haben sehr klar festgelegt, dass es in meiner Verantwortung liegen wird, den strategischen Rahmen, die strategische Richtung festzusetzen. Was Franziska Brandner von den Grünen für eine schlechte Idee hielt.
Aber in der Außenpolitik reicht die Strategie meistens einen halben Tag und dann kommt die wirkliche Aktion und dann haben sie nichts mehr zu sagen.
In vielen Fragen trieben die Abgeordneten ihre Außenministerin um die Welt und versuchten sie auf konkrete Aussagen festzulegen. Iran, Afghanistan, westlicher Balkan oder Somalia, die bislang als wenig qualifiziert eingeschätzte Britin, hatte ihre Hausaufgaben gemacht. Und doch hatte Alexander Graf Lambsdorff von den Liberalen am Ende etwas zu kritisieren. Ashton sei nicht ehrgeizig genug.
Stimmen Sie mir nicht zu, dass Ihnen als erster Amtsinhaberin eine besondere Rolle zukommt, dass Ihr Amtsverständnis prägend sein wird für die Rolle des Hohen Vertreters, Vizepräsident des Außenministers der Europäischen Union.
Doch diese Kritik dürfte nicht ausreichen, um Ashtons Wahl in die EU-Kommission ernsthaft in Gefahr zu bringen.
Mit fast 60 Jahren eine Affäre mit einem 19-Jährigen anzufangen, das geht selten wirklich gut. Ihm Geld zuzuschanzen, damit der Lover ein Geschäft eröffnen kann, das strapaziert meistens die Geduld von Freunden und Bekannten. Wenn man aber auch noch mit einem Regierungschef verheiratet ist und selber Abgeordnete ist und dieses Geld auch noch eigentlich hätte deklarieren müssen, dann wird aus der Liebelei eine Staatsaffäre. Mit Konsequenzen. Der nordirische Regierungschef Peter Robinson, der angeblich von den Geschäften seiner Frau gewusst haben soll, hat heute sein Amt für 6 Wochen niedergelegt. Seine Frau Iris ist in psychischer Behandlung. Und Nordirland hat ein Problem. Thorsten Huhn.
Wirtschaftsministerin Arlene Foster wird nun zwischenzeitlich die Amtsgeschäfte führen. Ein sichtlich angeschlagener Robinson sagte in einer persönlichen Erklärung, als Vater und Ehemann brauche er Zeit, um Familienangelegenheiten zu klären.
As a father and a husband, I need to devote time to deal with family matters.
Robinson bedankte sich für die Unterstützung seiner Partei und die vieler Anhänger, die ihm Mails geschickt hätten. Und er fuhr dann fort.
I continue to contend.
Ich werde weiterhin klar machen, dass ich korrekt gehandelt habe. Es ist besonders schlimm, dass ich mich in einer Zeit großen persönlichen Schmerzes gegen unbegründete Anschuldigungen verteidigen muss.
from an unfounded and mischievous allegation.
Robinson erhielt am Nachmittag die Unterstützung seiner Unionistenpartei. Nigel Dodds, der stellvertretende Vorsitzende der Partei, sagte:
It was unanimously agreed.
Wir waren übereinstimmend der Ansicht, dass wir trotz der Versuche von Teilen der Presse und von politischen Gegnern, Robinson zum Rücktritt vom Parteivorsitz zu zwingen, ihm unsere volle Unterstützung anbieten und wünschen, dass er Führer der Democratic Unionist Party bleibt. Zuvor hatte es Gerüchte über einen Rücktritt gegeben. Der frühere nordirische Ministerpräsident Trimble, Chef der ebenfalls protestantischen Ulster Unionist Party, äußerte sich kritisch über Robinson und sagte, er habe seine Glaubwürdigkeit verloren. Es wird sehr schwer werden für ihn. Es ist klar für die Unionistenpartei, dass seine Autorität geschwunden ist. Sein Vermögen, die Partei zu führen, ist ernsthaft geschwächt. Er wird darum kämpfen, die Vorwürfe zu entkräften. Aber das lässt sich nicht durch eine einfache Erklärung über gutes Verhalten lösen. Es gibt eine politische Realität und die wird innerhalb der nächsten Tage zu einem Wechsel führen. Es ist nun die Frage, wie die katholische Sinn Féin-Partei auf die Entscheidung Robinsons reagiert, sein Amt vorübergehend ruhen zu lassen. Bislang hat sie sich abwartend verhalten. Ein möglicher Rücktritt Robinsons könnte das schwierige Gleichgewicht zwischen Protestanten und Katholiken in der nordirischen Regierung gefährden. Es gibt Konflikte zwischen den Partnern. Die Katholiken möchten den Einfluss Londons in Nordirland verringern. Die Protestanten haben daran kein Interesse. Robinson galt in dieser schwierigen Situation als geschickter Regierungschef. Ausgelöst wurden die Ereignisse durch eine Affäre von Robinsons Ehefrau Iris. Die 60-Jährige hatte vor knapp 2 Jahren ein Verhältnis mit einem damals 19-jährigen Mann, dem sie 55.000 Euro beschaffte. Das Geld wurde von Geschäftsleuten bereitgestellt. Diese Transaktion hätte Iris Robinson als Abgeordnete dem Parlament mitteilen müssen, was sie nicht getan hat. Die entscheidende Frage ist nun, ob ihr Mann davon wusste oder nicht.
Fußball und Politik, das ist in Afrika nicht auseinanderzuhalten. Und so ist es auch fast schon normal, dass der togolesische Premierminister die Fußballnationalmannschaft des Landes zurückbeorderte von der Teilnahme am afrikanischen Fußballcup. Am Freitag waren die Sportler in Angola von Rebellen unter Beschuss genommen worden. Es gab 2 Tote und mehrere Verletzte. Die angolanischen Behörden haben 2 Männer wegen des Anschlags festgenommen. Doch warum ausgerechnet in einer Unruheprovinz, die sich vom Mutterland abspalten will, ein Länderspiel ausgetragen werden soll, das hat die Regierung nicht beantwortet. Heute Mittag sind die Fußballer bedrückt nach Togo zurückgekehrt und wurden prompt vom afrikanischen Fußballverband disqualifiziert. Alexander Göbel über Togo, ein Land in Trauer.
Tränen überströmt stehen Familienangehörige und Fans an der Rollbahn des Eyadema-Flughafens von Lomé. Die Mannschaft wird in der Heimat empfangen. Eine Präsidentenmaschine hatte sie in Angola abgeholt. Spieler und Betreuer steigen mit gesenktem Blick aus. Weiter hinten am Heck des Flugzeugs werden 2 in die Nationalfahne eingehüllte Särge ausgeladen. Die togolesischen Opfer des blutigen Anschlags vom Freitag. Die Leichen von Teamsprecher Stanislas Oklo und Assistenztrainer Abalo Amelete. Wir sind mit 33 Leuten nach Angola gereist. Nun kommen wir mit 31 zurück, sagte Manuel Adebayor, der Mannschaftskapitän, und er kämpft mit den Tränen. Das ist der schlimmste Moment meines Lebens. Eine schwere Prüfung, die uns allen auferlegt wird und ein tragisches Ereignis, das wir nie vergessen werden. Wut, Entsetzen und Panik spiegeln sich in den Gesichtern. Ein kleiner Junge spannt mit beiden Händen trotzig ein schmutziges T-Shirt vor der Brust. Alélie Sepervier, auf geht's, ihr Sperber, ist auf dem gelben Stoff noch zu lesen. Doch der Wunsch nach sportlichen Großtaten beim Africa Cup ist blanker Angst gewichen. Teammanager Winnie Dogbatse. Das ist sehr schwer für uns. Wir kommen mit unseren Toten zurück nach Hause. Nun wird Togo erst einmal 3 Tage trauern. Und danach werden wir sehen, wie es weitergeht. Die Staatstrauer hat Premierminister Gilbert Ruongbo angeordnet und damit seinen etwa 6 Millionen Landsleuten aus dem Herzen gesprochen. Mit einem Machtwort hatte er am Sonntag die Mannschaft aus Angola zurückbeordert, nachdem die Sperber zunächst doch noch beim Africa Cup antreten wollten, im Gedenken an ihre Toten. Man kann keinen Africa Cup spielen, wenn es Tote gibt, sagt ein Passant. Unsere Regierung hat richtig entschieden und wir gratulieren ihr zu dieser mutigen Entscheidung. Doch nun beginnt die schmerzhafte Aufklärung des Anschlags. Niemand, so Premierminister Huongo, niemand habe Togos Mannschaft darüber informiert, dass die Anreise nach Cabinda per Bus riskant sei und dass dort Rebellen kämpfen. Der afrikanische Fußballdachverband CAF hat uns bis zum heutigen Tag noch nicht einmal sein Beileid ausgesprochen. Togos Regierung hat eine Erklärung von der CAF verlangt, warum Spiele überhaupt in Cabinda stattfinden dürfen. Die Heimat der Sperber befindet sich in einer Schockstarre. Während tausende Kilometer entfernt beim Africa Cup der Ball rollt, steht in Togo das Leben still. Überall hängen die gelb-grünen Flaggen mit dem roten Stern auf Halbmast.
Das war das Echo des Tages auf WDR Info, WDR 5 und NDR Info. Am Mikrofon war Rüdiger Mark. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend.